Herzlich willkommen zur 16. Folge des Trinkfest-Podcasts. Wir sprechen heute über ein Thema, über das es überhaupt nicht leicht war, einen adäquaten Gast zu finden, weil genau gesagt geht es um ein kleines Weingut in Katalonien, Cosmic Vinyatas. Und das kennen noch nicht so viele. Und ich habe mir ganz lange überlegt, wer kommt da sehr gut in Frage, mit dem man über diese Thematik sprechen kann. Und ja, ich bin am Ende leider auf den Mann gekommen, der es entdeckt hat und der da schon vor Ort war. Und das ist bedauerlicherweise mein Chef. Also, herzlich willkommen, Marcel Mühlberger.
Auch dir ein herzliches Willkommen hier in Ulm. Schön, dich mal wieder hier zu haben. Aber irgendwie kommt es mir vor, als ob wir uns nur noch zu Podcasts sehen. Ne? Nach Berlin jetzt, endlich mal wieder hier in unserem wunderschönen Keller. Ein bisschen Wein kosten, ich freue mich.
Ganz offen gesagt, mir persönlich reicht das auch. Nein, und wir reden ja sonst über so viel anderes als Wein. Von daher gibt es sich natürlich wieder sehr gut, dass wir heute über Wein sprechen. Aber wie schon erwähnt, geht es um ein Weingut, das in Deutschland noch nicht so bekannt ist. Und das kommt jetzt, weil aber darüber wirst du jetzt gleich viel sprechen, weil die Qualität spricht für sich. Allerdings, wir wollen hier natürlich keine große Verkaufsveranstaltung draus machen, sondern wirklich mit jemandem drüber sprechen, der das Weingut kennt, der die Philosophie versteht und der weiß, was die Weine aussagen wollen. Daher vorneweg die Frage, Marcel, was macht für dich denn richtig guten Wein heute aus? Weil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ich weiß das ganz gut. Du hast dich ja auch entwickelt, was so deinen Weingeschmack betrifft über die letzten 10 Jahre.
Ui, ich glaube, ich entwickle mich noch jeden Tag weiter. Und was für mich einen richtig guten Wein ausmacht, ist einmal, dass er herkunftsgeprägt ist, dass ich was Authentisches im Glas habe, was wo Energie versprüht, das nicht eindimensional ist, das mich vor allen Dingen berührt. Also ein Wein, der mich berührt, das kann ein J.J. Brühm von der Mosel sein, weil das für mich einfach nach Mosel schmeckt. Das kann aber in Spanien, sage ich mal, so ein alter Rioja hat ja auch seine Berechtigung. Und wenn ich sowas ins Glas bekomme, freue ich mich auch dran. Das sind Weine, die sind typisch für die Region. Und ich glaube, das, was man heute so ein bisschen vermisst, ist ja Kultur.
Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und vor allem, wie du schon immer so oft zu sagen pflegst, lebendige Weine oder Weine, die halt eben die Herkunft zeigen. Ist das der Grund, warum das Weingut dich so überzeugt hat?
Also ich verbinde mit dem Weingut auch ziemlich viele Emotionen. Ich bin ja mindestens einmal im Jahr in Barcelona, weil ich leide an Winterdepressionen. Und dann meistens so Anfang Januar gehe ich da für 3-4 Tage nach Barcelona, um ein bisschen Sonne zu tanken, mich inspirieren zu lassen von der Gastrokultur dort. Da habe ich auch viele Ideen mit hier in die Freiheit genommen. Und ein Weingut, das mich da eigentlich schon seit jetzt knapp 5 Jahren wirklich begleitet, ist Cosmic. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann mal Bedarf, auch das hier in der Weinbar zu haben. Und habe festgestellt, das macht niemand in Deutschland. Und in Spanien ist er ja einer, ich sag mal, von den 10 Namen, die man auf jeden Fall kennt.
Naturweinspektrum, denke ich jetzt mal, oder?
In Spanien gibt es sowas wie Naturwein nicht in der Form, wie wir das. Also, was ist Naturwein? Er selber sagt zum Beispiel, er arbeitet bio. Und fast biodynamisch, aber er hat keine Tiere. Er kann diesen Kreislauf gar nicht abbilden. Er holt sich zum Beispiel den Mist und für den Kompost und so, holt er sich von umliegenden Bauern, aber er selber hat keine Kreislaufwirtschaft. Also er würde das selber nicht als Naturwein bezeichnen, aber er probiert einfach sein Land zu respektieren und schön Wein auf die Flasche zu zaubern.
Das ist sehr einsichtig, wenn man sagt, man braucht, die meisten sind ja eher so, dass sie sagen, sie machen Biodyn sind davon sehr überzeugt, aber er macht theoretisch ja auch mehr oder weniger was wie Biodyn, aber sagt letztlich, okay, selbstkritisch, eigentlich braucht man Tiere und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich würde vorschlagen, wir probieren den ersten Wein, weil wir haben heute ein bisschen was vor, es sind 4 Weine statt 3. der erste Wein. Cosmic Vinyatas Vitalitat. Das ist ein Petnat. Also mein Lieblingsprodukt. Sag mal an, wie sieht es dort aus, wenn man so immer aufs Weingut kommt?
Das ist ganz erstaunlich, weil man fährt von Barcelona so anderthalb Stunden Richtung Norden. Fuck, wie heißt dieses Mittelgebirge? Die Pyrenäen. Ja, da stand ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Man fährt da auf die Pyrenäen zu und dann ist Frankreich immer an der Straße schon angeschrieben. Und man denkt so, hä, wo bin ich jetzt? Und dann geht es in so ein kleines Dorf hoch. An der Seite sind überall Warnschilder wegen Waldbrandgefahr. Es ist alles voll mit Korkeichen. Emporta war früher einer der wichtigsten Produzenten für Korkeiche. Die Wirtschaft ist aber abgewandert und jetzt hat man Korkeichenwälder. War ich ziemlich beeindruckt. Sieht auch wirklich schön aus. Und dann kommst du da an so einen kleinen Hof und dann sagt Salvador so aus dem Fenster, ich bin gleich da. Und dann nimmt er dich erstmal mit in die Weinberge. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil er hat Weinberge direkt am Meer, so keine Ahnung, was sind das, 10 Minuten vom Meer weg, so auf 120 Meter Höhe. Dann hat er Weinberge so auf 250 bis 300 Meter Höhe und einen ganz speziellen Weinberg noch auf fast 400 Meter Höhe. Mhm. Was alle Weinberge verbindet, dadurch, dass man halt am Fuß der Pyrenäen ist, da gibt es unglaublich viel Thermik. Durch dieses Meer und die Berge ist es unglaublich windig. Ja, wo ich das erste Mal dort war, das war 2020, bin ich aus dem Auto ausgestiegen. Ich hatte eine Mütze auf und die hat es direkt mal kassiert. Und ich hatte auch keine Chance, die dann zu bekommen, weil die ist wirklich vom Wind irgendwie gleich mal 200, 300 Meter mitgezogen worden. Und dann war Game Over. Und dieser Wind, der sorgt halt dafür, dass der Salvador da in Spanien wirklich schöne, frische Weine machen kann.
Ja, das klingt auf jeden Fall krass. Ja, du darfst gleich wieder ran, nachdem du es gleich probiert hast. Was haben wir denn im Glas? Lass dir Zeit, Schluck, Schluck, Schluck.
Also ist ein Petnat aus der Rebsorte Parellada. Parellada ist quasi die spanische Version von Müller-Thurgau. Extrem große Trauben, hohe Erträge. Und es ist so, dass Salvador, seine Eltern, kommen aus dem Penedès. Er auch, also südlich von Barcelona. Er selber hat die Kellerei aber nördlich von Barcelona. Und er ist sich mit seinen Eltern erstmal nicht einig geworden, wie es denn mit dem elterlichen Betrieb da weitergehen soll, weil der Vater hatte halt immer Trauben produziert und dann an große Kellereien wie Miguel Torres und so verkauft. Und in einem Jahr sind da scheinbar irgendwie die Absätze so ein bisschen eingebrochen und er hatte die Trauben fertig und konnte die nirgendwo abliefern, weil die gesagt haben, wir brauchen nichts. Aber er hatte ja das ganze Jahr nur darauf hingearbeitet, Trauben zu produzieren und nicht Wein zu machen. Mhm. Und dann hat Salvador gesagt, okay, die Trauben greife ich mir jetzt ab, weil im Penne das meiste geht ja dann entweder in die Cava-Produktion, wird dann von den großen Betrieben dort, ja, Freschene und wie sie alle heißen, verarbeitet. Mhm. Und dafür nimmt man Xarello und halt auch Parellada, weil man kann da richtige Erträge fahren und Menge machen und dann günstig produzieren. Die Eltern von Salvador haben nie irgendwelche Chemie in den Weinberg gebracht und so hat er gesagt, okay, ich pepp das jetzt noch auf, hat da ein bisschen Muskat noch mit reingemacht und eine zweite Gärung eingeleitet und das schön dann auf der Flasche gären lassen. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ist schön frisch, noch ein bisschen jung. Also wenn ich den Wein jetzt zu Hause hätte, würde ich den wahrscheinlich noch ein, zwei Monate mal ein bisschen ruhen lassen, weil es ist halt jetzt quasi frisch in Deutschland angekommen. Und dann macht es schon richtig Laune, ne?
Ich finde vor allem die Rebsorten Xarello und Parellada irgendwie auch ein bisschen missverstanden, weil ja gut, natürlich sind es recht ertragreiche Rebsorten, aber jetzt anders als Müller oder Kerner und wie die ganzen Sachen heißen, finde ich die Aromatik viel dezenter. Und du hast ja nicht immer so was krass Würziges, so was, ja, fast schon Mediterranes. Und ich kenne ja die anderen Weine von ihm auch schon und das zieht sich eigentlich ziemlich gut durch. Wie würdest du das werten oder die Aromatik einfach beschreiben? Oder anders gesagt, wir verkosten jetzt einfach die Weine direkt.
Also was mir sehr gut gefällt an Parellada ist, dass es eigentlich so, Parellada selber ist relativ neutral. Man hat so ein bisschen diese Zitrusaromen und dieses klein wenig Muskat, wo dann so eine Exotik mit reinbringt, ist halt sau interessant, weil der Petnat ist schön duftig, aber halt auch nicht zu viel. Weil in Deutschland kennt man das ja so Scheurebe-Petnat oder dann Petnat vom Gewürztraminer. Das wird dann halt auch schnell zu puffig und ja. Wenn du überlegst, die Brause hat jetzt 10,5 Alkohol, also ich brauche da 8 Flaschen, bis sie voll wird und ich bin ja bekennender Vieltrinker. Sowas in Spanien und das kann ich jedem nur ans Herz legen, der mal nach Barcelona geht, da gibt es diese Bunkers del Carmel, da kann man wunderschön den Sonnenuntergang anschauen und dann so ein Fläschchen von so einem Petnat da oben. Das ist eigentlich so der geilste Apero, den man zu sich nehmen kann.
Ich kann es bestätigen. Also das, was ich gerade im Glas habe, wie gesagt, wir wollen echt keine Verkaufsveranstaltung machen. Haben wir jetzt auch nicht nötig. Aber es ist ein unfassbar würziger, frischer Wein. Und ja, ich wiederhole mich zuletzt sehr häufig, dass ich immer eine Aversion gegenüber Petnat vorspiele und dann doch wieder den einen oder anderen geil finde. Aber es gibt halt eine Handvoll, die sind richtig gut. Und der Vitalitat, das ist so, wie ich es mir vorstelle. Es ist würzig, es ist frisch, es ist nicht überladen. Ich bin auch kein Fan von diesen Gewürztraminer und Scheurebe-Petnats. Ich finde, das ist nett. Es ist auch immer ein witziges Getränk, aber ich finde, das geht so ein bisschen an dieser Ernsthaftigkeit dann von Wein ein bisschen vorbei. Und das macht schon richtig, richtig viel Freude. Ganz generell zu Spanien. Ich glaube, du hast ja auch einen ganz guten Draht dorthin und trinkst es eigentlich auch ganz gern mal eher fernab von ausgetretenen Pfaden. Wie würdest du das Land gerade so einschätzen? Entwicklungstechnisch passiert da viel oder bleibt es dieses alte, fette Tempranillo-Land?
Das ist ja eine ganz interessante Geschichte allgemein zu Spanien. In Deutschland wird Spanien immer nur als Rotweinland wahrgenommen. Aber über 60% der Rebflächen sind bestockt mit Weißwein. Und nur weil Rotwein da eine große Rolle spielt, man macht ja auch aus Garnacha, keine Ahnung, mit Direktpressung sowas wie einen Rosé, das ja dann auch ziemlich köstlich ist. Und da tut sich unglaublich viel. Was mir so ein bisschen auffällt, ist, dass dieses höher, schneller, weiter, dass man ja jetzt vor allem, wenn man gerne Burgunder oder sowas trinkt, dann muss ja immer noch mehr Finesse und noch mehr da. Ich glaube, die Szene in Spanien ist nicht so ego geprägt. Das sind ja oft Menschen, die jetzt zwar Spaß am Wein haben, aber dann halt auch gar nicht so viel Geld verdienen. Dass sie jetzt sagen können, okay, ich will jetzt einmal die Woche will ich irgendwas Fettes aus dem Burgund trinken oder so. Sondern das sind Weine, die die Menschen durch den Alltag begleiten. Und immer wenn ich in Spanien Wein kaufe, denke ich mir so, ich habe gerade jemand abgezogen, weil ja, die Preise sind einfach noch so anständig. Und du gehst halt mittags irgendwo in eine Tapas-Bar, bestellst so ein Fläschchen Petnat, hast ein paar fette Sardinen und so ein bisschen Röstbrot. Und dann bist du der glücklichste Mensch der Welt. Und ich denke, diese Kultur auch wieder in Deutschland so ein bisschen zu etablieren, dass jetzt Wein nicht immer was sein muss, wo ich, keine Ahnung, wie ein Theaterbesuch habe, eine große Oper oder so, sondern einfach was, wo einen auch im Alltag begleitet. Das finde ich, kann spanischer Wein ungemein. Und wir haben den Monat halt auch 4 Flaschen Wein drin, weil die Weine sind zu preiswert, um mit 3 Flaschen dahin zu kommen, ja, fürs Trinkfestpaket. Und die Idee war jetzt, dass man quasi 4-mal authentisches Spanien hat. Nicht Weine, die irgendwie im internationalen Kontext da jetzt mitstinken, sondern Weine, die ich mir mittags mal aufmache, wo ich ein bisschen was zum Essen habe, wo ich schöne, frische Alltagsbegleiter habe. Und ich glaube, das kann Cosmic wie kein anderer.
Ja, ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Kann man sehr gut so stehen lassen. Ich habe einen ähnlichen Eindruck von Spanien. Wenn ich da so wirklich an viele tolle Winzer denke, ob das jetzt Geschichten wie Envinates sind, die über das ganze Land wirklich tolle Weine produzieren, oder wenn man ins Priorat schaut, in so einer heißen, unwirklichen Gegend wie René Barbier und Sarah Perez, die trotzdem unfassbar elegante Weine rausholen, da passiert echt schon richtig viel. Und mir fällt es auch ein bisschen auf, dass das gerade so ein bisschen in den südlicheren oder entspannteren Ländern wie jetzt Spanien oder Italien echt richtig viel abgeht und die Weine bestätigen das. Ich würde sagen, wir haben den nächsten Wein im Glas, in dem Fall Conexio. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Brot- und Butterwein von ihm, oder?
Conexio ist quasi der Wein, wo er auch am meisten produziert. Das ist wirklich sein Brot- und Butterwein. Was ich jetzt zu diesem Thema Spanien noch loswerden will, und das finde ich ganz interessant, weil wir sprechen ja oft von Terroir und Weine, die dann herkunftsgeprägt sind. Aber das muss ja heute alles irgendwie 12 Volumenprozent Alkohol nur haben und dann am besten im Juli schon gelesen und nachher nochmal Zucker drauf und eine rasiermesserscharfe Säure und was weiß ich was. Alles schön und recht, aber jetzt haben wir hier Rebsorten, die sind diese Hitze gewohnt. Ja. Ne? Und der zweite Wein, den wir jetzt haben, der Conexio, das sind 90% Xarello und 10% Chardonnay. Ich finde, wenn man da jetzt gerade reinriecht, das ist so abartig geil, weil man hat so eine Reduktion, ne? So diese Popcorn-Reduktion. Und im ersten Moment, man würde nie darauf kommen, dass es jetzt was ist, wo irgendwie so weit im Süden wächst. Ne? Mhm. Ich habe da schon Leute am Tisch gehabt, die haben gesagt, Burgund, Jura. Wo es dann aber offensichtlich wird, acht mal drauf, wenn du den Wein jetzt auf die Papillen bekommst, diese Salzigkeit, das ist so abartig. Und das ist halt ein Weinberg im Penedès, der fast blanker Kalkstein ist, mit so ein bisschen Sand drin. Das ist irgendwie so ein ausgetrocknetes Urmeer, was weiß ich. Mhm. Und du langst die Erde an, die ist so richtig hell, fast schon weiß. Ne? Also in Berlin müsstest du aufpassen, dass keiner ein Röhrchen auspackt. Und da hat sich dieser Xarello, der hier wirklich von alten Reben, das ist so ein Weinberg, der wurde in den 40er Jahren gepflanzt. Ich glaube, da bekommt man schon unglaublich viel Wein fürs Geld, ne?
Ja, das trifft für mich auch sehr gut. Also erstens, da stimme ich dir 100% zu, das Zeug ist relativ günstig und wie du schon sagst, man fühlt sich immer ein bisschen an, als ob man einen Winzer abgezogen hätte, aber ja, und das Krasse ist, und das finde ich so faszinierend, weil ich kenne den Wein jetzt ja auch schon des zweiten oder dritten Jahrgang und ich finde diese Konstanz auch so faszinierend, diese Kontinuität und dass er es immer wieder so schafft, so dieses unfassbar würzig-salzige vom Xarello und von den Weinbergen einzufangen und gleichzeitig so eine Reduktion zu haben, die halt irgendwie auch immer auf einem gleich hohen Niveau spielt und also nicht irgendwas übertrieben zugeschwefelt ist, sondern so eine richtig schöne, feine Reduktion. Womit wir zur Frage kommen, wie arbeitet denn der junge Mann im Keller?
Okay, also in den Weinbergen ist es so, dass er ja probiert, biodynamisch zu arbeiten. Dadurch, dass er aber nicht alles selber erzeugt, ist er da ein bisschen weg von Dogmatismus. Und dasselbe ist auch im Keller. Wenn man hinten auf die Etiketten schaut, dann steht da immer unter 10 Milligramm pro Liter Schwefel. Ich habe ihn mal gefragt, wie sieht das aus, das Thema Schwefel und vor allem auch Schwefelzeitpunkt. Und er hat dann zu mir gemeint, das Größte oder das Anstrengendste, was man in Spanien hat, mit dem man zu kämpfen hat, ist einfach Brett. Das heißt, im Keller erstmal absolute Hygiene. Nicht irgendwo Rappen rumliegen lassen, Wein rumliegen lassen, dass sich da gar keine Bakterienstämme aufbauen können, die irgendwie negativen Einfluss hätten. Und wenn die Weine dann durch sind mit der malolaktischen Gärung, je nachdem, wie die pH-Werte sind, also der Junge, der kann schon richtig Wein machen. Das ist nicht so, dass der jetzt irgendwie da nur nach Bauchgefühl handelt, sondern der weiß, was er tut. Und wenn der Wein das braucht, bekommt er nach der malolaktischen Gärung eine kleine Prise Schwefel, einfach um ihn zu stabilisieren. Jetzt sind wir in einem südlichen Land, das heißt, die pH-Werte sind tendenziell eher ein bisschen höher, Säurewerte niedrig. Ne? Mhm. Und dadurch ist der Most oder auch der Wein nachher natürlich anfällig für bakterielle Infektionen, sprich Brett oder halt auch Maus.
Ja, ja.
Ne? Und Maus liegt ja meistens in der Hefe. Wenn ich da jetzt einen Most habe, der nicht sauber gärt, dann gebe ich lieber mal eine kleine Spur Schwefel rein und sterilisiere das Ganze, damit mir das nicht zu Essig wird oder halt zu Salamiwein.
Ja, vor allem ist es tatsächlich immer so ein Trugschluss, dass man immer denkt, ja, okay, der Martin hat mich da ja beim letzten Podcast, beim vorletzten schon ordentlich über die Zunge gefahren, dass der Naturweinwinzer immer irgendwie so ein fauler Hund ist, der nicht viel macht und der nicht viel auf der Pfanne hat. Also das war natürlich nie, sollte nie den Eindruck erwecken, aber oftmals wird es so nach außen kommuniziert, dass es irgendwelche, ja, so faulen Hippies sind. Aber Salvador hat neben Önologie halt auch noch also Agrarwirtschaft und Solaringenieurwesen studiert. Der Junge hat richtig was auf der Pfanne. Von daher wundert mich dieser Perfektionismus bei den Weinen überhaupt nicht, auch wenn das vielleicht nach außen immer so ein bisschen ja, hippie-mäßig wirkt, das ist von Anfang bis Ende durchdacht und so schmeckt das Ganze auch. Ja, Conejo, von meiner Seite noch, wie gesagt, dieses Salzige, dieses Würzige, was Xarello meines Erachtens immer mitbringt und was die Rebsorte eigentlich so eine ganz, ganz spannende macht, das ist ein ganz, 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 ganz großer Wein, also im Sinne von perfekt, also frisch, leicht, unkompliziert. Er kostet ja auch nicht viel. Und dann, das erfüllt er wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, wir kommen gleich zum nächsten. Wir haben auch echt ordentlich Pensum und es läuft auch die Uhr. Wir haben jetzt auch keinen Stress, glaube ich. Trink mal aus. Achso, du hast schon drin, okay.
Verzeihung. Aber ich will noch mehr.
Ah, das ist natürlich legitim. So. Via Fora. Was ist da drin?
Eine der klassischen Rebsorten aus dem Penedes, Macabeo. Macabeo heute ja gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber eine Rebsorte, die sich in diesen südlichen Gefilden unglaublich gut tut. Hat so ein bisschen Problem, dass es halt auch früh austreibt, daher ein bisschen frostanfällig ist. Aber diese lange Vegetationszeit und ein Wein, der einfach dem Boden auch gewohnt ist, ne? Wir haben da jetzt auch lange überlegt, zeigt mir jetzt eher so Weine, die fancy sind. Aber ich wollte in diesem Paket mal einfach Weine zeigen. Wenn ich ein schönes Essen habe, stell dir jetzt mal eine Paella zu so einem Ding vor.
Ja, ja.
Auch wenn du den Conexio hast. Schmeiß einen Grill an, hau da ein paar Fische drauf, einen Salat dazu und du bist der glücklichste Mensch der Welt. Du brauchst da einfach nicht überlegen. Und bei diesem Macabeo, da haben wir jetzt schon, ich sag mal, einen Wein, der ist so herrlich unaufgeregt. Ne? Mhm. Du riechst rein, du hast jetzt so eigentlich fast schon so zerbröselte Austernschalen, ganz wenig Frucht. Der Wein bringt so ein bisschen was Kräutriges mit, aber alles in Balance. Ich glaube, er lässt ihn eine Nacht auf der Maische, um so ein bisschen Grip noch mitzugeben. Und ich sag mal, wenn man es probiert, das mache ich jetzt gleich nochmal, weil mir schmeckt es. Halt man, und das habe ich selten in dem Wein, dass ich so. Das sind gar nicht so jetzt weißfruchtige Nuancen, sondern eher so grün und vegetal.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und das gefällt mir unglaublich, wenn ich da jetzt, wir haben hier in Ulm so ein türkisches Lokal und da bestelle ich mir immer so eine Grillplatte und die haben dann so gegrillte Peperonis mit dabei. Und wenn ich den Wein da dazu hätte, so. Das ist einfach geil und das möchte ich auch wieder mehr in mein eigenes Leben integrieren, dass ich mir so eine Flasche Wein aufmache, einfach zu einem Essen. Ja gut, Grillplatte gibt es im Sommer natürlich oft, ja. Ich bin bekennender Griller, aber einfach den Wein wieder zum Essen aussuchen, weil das habe ich früher ganz viel gemacht, jetzt mit den vielen Reisen, man säuft dann halt auch gerne mal mit den Leuten, wenn man die sieht, aber Einfach zu Hause mit Freunden ein bisschen was kochen und dann so einen Wein zum richtigen Essen aufmachen und diese Kombi wieder mehr suchen. So ein bisschen mehr Kultur und nicht nur hart auf die Leber.
Ich fand ja erst die Begründung großartig. Man säuft ja auch mal mit den Leuten, wenn man sie sieht. Ja, reicht ja auch als Grund und als Anlass. Ja. Was mich bei dem Wein so fasziniert, ist tatsächlich, wie du schon sagst, wenig, nicht so viel Frucht, aber die Struktur oder halt das, was den Wein so ein bisschen lebendig macht im Mund. Ich finde so einen richtig feinen Gerbstoff auch, also so dieses leicht Grüne, wie du sagst, das ist richtig krass. Erinnert dich der Wein zufällig an was? Oder an also ich habe jetzt was Spezielles im Kopf, deswegen frage ich so ganz suggestiv, an irgendeine andere Art Wein? Oder weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat das ein bisschen was wie so ein richtig großer, guter Pecorino, so von De Fermo oder Pepe. Also auch so ein bisschen dieses leicht gerbige und halt gleichzeitig irgendwie so voll auf Mineralität und Struktur getrimmt. Und dieses, ja, mediterrane eher.
Interessanter Vergleich, aber für mich ist halt, ich finde Macabeo oder dann auch Malvasia und sowas, das kannst du ja auch zu so einem puffigen Wein machen, der da mit Reinzuchthefe dann nachher irgendwie nach Obstsalat schmeckt. Und wenn man den Wein so hinbekommt, dass er so schnörkellos ist, trotzdem so viel erzählt, so eine Tiefe hat und ohne irgendwelchen Trinkwiderstand trotzdem so einen Eindruck hinterlässt, das ist für mich ein Erlebnis. Ne? Da setze ich mich hin, die Flasche wird auf jeden Fall leer. Mhm. Und oft sitze ich momentan vor Wein, das ist mir aber erst so, sag mal, im letzten Dreivierteljahr wird es auch teilweise immer schlimmer, dass ich wie so eine Bremse auf der Zunge habe bei manchen Weinen, auch Weine, die ich früher wirklich gerne getrunken habe. Und dann sitze ich eine halbe Stunde, Stunde vor so einem Glas und denke mir so, ich möchte es eigentlich gar nicht trinken. Ich höre da jetzt momentan auch mehr drauf, wo mein Körper mir sagt, das tut dir gut oder das tut dir nicht gut. Mhm. Okay, manchmal bin ich einfach K.O.-Säufer, aber wenn man sich mal die Zeit nimmt und so bewusst Wein trinkt, dann finde ich, es die Art von Wein, die berührt mich schon ganz arg.
Das ist komischerweise auch immer bei Wein so oft, oder zumindest fällt es mir da auf, die halt irgendwie auch so eine irre Reputation haben und ja, sehr, sehr technische, sehr gemachte Weine. Wir hatten vorher, bevor dem Podcast, haben wir uns ein bisschen über das Thema Bordeaux unterhalten. Die, finde ich, leiden ganz stark darunter, dass es oft sehr, ja, sehr steril wirkt, aber das kann dir halt eben so in Burgund passieren oder auch, und oftmals sind dann solche kleinen Winzer, solche kleine Weingüter, die sehr bedacht arbeiten, natürlich eigentlich immer, nicht meist wirklich, sondern immer sehr naturnah, gerade im Weinberg, und die den Wein einfach auch so eine gewisse Lebendigkeit lassen, und die kosten nicht immer zwingend viel Geld. Und dann steht oft manchmal was daneben oder im anderen Zug irgendwie ein großer Wein, der wirklich schweineteuer ist. Und man trinkt sich den fast schon schön, weil man davor sitzt und gar nicht, ja. Oder da, weil man viel Geld ausgegeben hat. Weil es Schweine wehtut, weil man viel Geld ausgegeben hat, genau. Und dann macht er, oh, da kommt noch was, der braucht einfach noch seine 20 Jahre. Und der entwickelt sich mit Sicherheit, aber ob da noch viel kommt, ist halt immer die andere Frage. Das stimmt schon. Ja, wir haben einen Rotwein noch, würde ich sagen. Den probieren wir jetzt. Das ist die Rebsorte.
Sumol. Hat wahrscheinlich noch keiner gehört, ging mir genauso. Salvador hat mich damals vor Ort gefragt, so, kennst du Sumol? Kennst du doch bestimmt. Und ich so, ich habe gedacht, er redet über irgendeinen Menschen in Barcelona oder so. Ja, weil wir echt auch viele gemeinsame Freunde haben. Die Jungs von der Bar Brutal und dann vom La Violetta, die Sommeliere, auch eine richtig coole. Und ich so, nee, ich kenne niemanden, der Sumol heißt. Und er so, die Rebsorte, du Depp. Und ich so, hey, okay. Jetzt muss man sich vorstellen, Sumol ist so eine Rebsorte, die gibt es im Prinzip fast nicht mehr. Gibt es in Weiß und in Rot. Auch hier treibt ziemlich früh aus, hat eine lange Vegetationszeit. Und erfordert wirklich, wirklich hart Können. Weil wenn du den zu hart extrahierst, dann wird der zwar sau dunkel, aber das wird auch untrinkbar. Und jetzt sag mal du, wenn du reinriechst, an was erinnerst du dich?
Wir hatten früher immer so einen Obstlieferanten, der hat eine eigene Presse gehabt und wenn man irgendwie Obst im Garten hatte, dann hat man da immer seine Äpfel und so hingebracht und hat gegen das Kilo oder halt gegen die Menge, die man mitgebracht hat, irgendwie die Wahl an was man dagegen haben will, an Saft. Und der hatte immer so einen Kirsch-Apfelsaft, so ein Gemisch. Und das ist, ich hasse eigentlich den Vergleich immer zu Wein, dass man sagt, boah, der schmeckt wie Saft, juicy, juicy und was weiß ich. Aber der schmeckt wirklich wie Kirschsaft und das ist völlig, völlig irre, vor allem, weil es auch so leicht ist, so kühl und trotzdem irgendwie nichts Unreifes an sich dran hat. Also richtig, richtig feines Zeug.
Also ich habe ja den Wein schon ein paar Mal probiert, aber heute habe ich irgendwie den Eindruck, das erinnert mich so ein bisschen an Grolot mit Cabernet Franc, ne? Du hast so diese Würze, du hast auch einen Gerbstoff, der ist präsent und der packt auch zu. Und wenn du da jetzt so eine, kennst du Lomo?
Das Fleischding.
Dieses Schweinefilet, ja. Luftgetrocknet. Nee, das ist wirklich ein Schweinefilet.
Ah, ja.
Lomo. Und dann gibt es diesen Lomo Iberico. Der wird dann richtig hart mit Knoblauch und Paprika und so mariniert. Und dann Luft getrocknet. Und wenn du da einen schönen fetten Lomo hast und den Wein dazu, das ist krass, krass geil. Also wirklich ein Wein, der jetzt eher kulinarisch zu sehen ist. Mhm. Weil, ich sag mal, zum so saufen wäre mir wahrscheinlich sogar ein bisschen zu hart. Ne? Du hast jetzt keine Bremse oder so, aber der Wein schreit förmlich nach Essen. Und das ist wie Sangiovese aus der Toskana. Wenn du jetzt nicht diese dicken Chianti- und Brunello-Bomben hast, das ist ja ein Wein, der oft auch mal so ein bisschen rustikal ist. Aber es gibt halt auch wenig Weine, die zum Beispiel zu Salami passen. Aber Chianti tut es, ne?
Also, um nochmal bei dem Kirschsaft-Vergleich zu bleiben, dass ihr das ungefähr nachvollziehen könnt, das ist wie Kirschsaft, aber man hat die Kerne mitgepresst. Also es hat schon ordentlich, also richtig viel Struktur, das hat Gerbstoff. Der klebt fast förmlich im Mund, aber nicht irgendwie so, dass er irgendwie anstrengend ist, sondern dass er wirklich adstringierend wirkt. Also das hat einen Trinkfluss. Das habe ich wirklich sehr, sehr, sehr selten bei spanischem Rotwein erlebt. Aber das ist halt einfach der Vorteil, wenn er in so interessanten Terroirs wächst, ein bisschen höher sind, die ein bisschen thermischer sind, luftiger sind. Da kommt wirklich, wirklich richtig, richtig viel raus. Jetzt haben wir aber so viel von Salvador schon gehört. Das würde mich persönlich noch interessieren und ich wette, die Leute, die sich den Podcast anhören, auch. Wie ist er denn so drauf? Was ist es für ein Typ?
Also, ich finde es schön, jedes Mal, wenn ich ihn besuche, also wir treffen uns auch manchmal in Barcelona, aber jedes Mal, wenn ich ihn besuche, dann geht er mit mir auch raus in die Weinberge. Und dann läufst du an diesen alten Reben vorbei, der hat diesen Weinberg, da macht er diesen Encarignades draus und das sieht ja erstmal aus so, keine Ahnung, wie so ein Comic oder so. Und das Weingut heißt Cosmic, weil er da so kosmische Eingebungen hat. Und wenn man sich dieses Etikett mal genau anguckt, das finde ich ultra witzig, das symbolisiert den Carinena und den Garnacha,
ja,
in all seinen Spielarten. Und die tanzen unterm Sternenhimmel, die beiden Rebsorten gemeinsam. Und du läufst durch diesen Weinberg und du siehst halt, das sind alle Carinena und Garnacha Spielarten, die es gibt. Also Blanco, Tinto und Gris. Und dann frage ich ihn so, ja, wenn du jetzt so einen neuen Weinberg anlegst, wie machst du das? Dann sagt er, ja, das ist schwierig, weil da, wo ich herkomme, darf ich die Rebsorten eigentlich nicht mehr anpflanzen. Ich verliere schon die Herkunftsbezeichnung. Die dürfen da nur Cabernet, Merlot, Chardonnay und so eine Scheiße anpflanzen. Und er sagt, ich respektiere die Region hier so sehr und die Geschichte. Ich möchte auch die alten Rebsorten zurückbringen. Und der holt sich dann Reisig bei den umliegenden Bauern, die halt irgendwo noch einen alten Garnacha oder was haben, weil es gibt da auch nicht so eine Monokultur, wie wenn ich jetzt ins Rioja fahre, unten im Tal, im Rioja, das ist ja kilometerweit nur Reben. Da hast du wirklich so, da ist mal ein bisschen ein Korkeichenwald, da ist mal ein Feld, da wieder nur Bäume und eigentlich ist es alles noch ziemlich wild. Vor allem auch der Weinberg, den er da ganz oben hat, den hat er quasi aus dem Nichts geschaffen. Dann frage ich so, ja, wie bist du auf die Idee gekommen? Dann sagt er, ja, ich war da immer wandern und ich habe halt gemerkt, da ist es deutlich kühler, der Wind geht genauso. Mhm. Und ich habe überlegt, wie kann ich noch ein bisschen mehr Wein produzieren? Weil wenn ich alles auf einer Ebene habe, dann muss ich alle Arbeitsschritte zur selben Zeit machen. Und dadurch, dass ich die auf unterschiedlichen Höhenmetern habe, kann ich halt auch mehr produzieren. Das heißt, ich mache 2 Wochen lang, fange ich unten an, mache den Rebschnitt. Dann gehe ich auf die nächste Ebene, mache da den Rebschnitt. Mhm. Und so zieht sich's ja das ganze Jahr. Laubarbeit, Bodenarbeit, Ernte. Das ist ja dann alles zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und das verschafft ihm einfach diese Zeit, dadurch, dass er auf diesen unterschiedlichen Höhenmetern arbeitet. Also der Junge ist schon auch schlau.
Ja, ja.
Und vor allem der freundlichste Mensch der Welt. Ja, der lebt da mit seiner Katze mitten im Nirgendwo und erzählt dir dann, wie das letzte Jahr so für ihn war, dass er schon hart kämpfen musste, um die Ernte einzufahren. Wo ich ihn das erste Mal besucht habe, ist auf diesem Weinberg, den er da ganz oben hat. Da hatte vorher nie jemand Reben, das ist im Wald. Ist eine Herde Wildschweine in den Winger gegangen und hat ihm in einer Nacht die komplette Ernte weggefressen. So, und so, dass er einfach so menschlich ist, das, du kannst mit dem ganz, also ich würde auch mit dem in Urlaub gehen,
ja.
weil der einfach so herrlich normal ist und nicht so ein Spießerarschloch.
Ja, das unterstreicht nochmal das, was wir vorher gesagt haben. Der hat wirklich richtig, glaube ich, was auf der Pfanne önologisch, aber das finde ich ganz spannend, also diese Tatsache, dass er wirklich auch in diesen Höhen unterschiedlich arbeitet und dann halt einfach auch keinen Druck hat. Also du kannst ja ganz entspannt ran, wenn ich da mit Vincent in Deutschland rede. Wenn es da mal zum schlechten Zeitpunkt regnet, dann müssen die mit der ganzen Mannschaft raus und alle spritzen und alle irgendwas noch. Oder also nicht nach dem Regen natürlich, aber halt einfach um die Pflanzen teilweise zu beruhigen nach dem Hagel oder sowas, gerade die biodynamischen. Das ist schon krass und faszinierender Typ auf jeden Fall. Aber wenn du sagst, er regt sich so ein bisschen drüber auf, dass er in der Region dann Chardonnay und Merlot und Cabernet anbauen müsste, wenn er halt natürlich auch die GU haben will, die geschützte Ursprungsbezeichnung. Ist das nicht irgendwie auch was ganz offen gesagt, jetzt mal deine persönliche Meinung, was du eigentlich auch in ganz Europa so haben möchtest oder vielleicht? Oder ist das fast schon so Rückbesinnung auf dieses Ultra-Traditionelle? Also wenn aus dem Progressiven irgendwie, wenn das so weit nach vorne gedacht wird, dass es schon wieder sehr traditionell wird, dass man sagt, okay, ja, Württemberg natürlich, Lemberger, Trollinger und was weiß ich, die Franzosen sind da ja relativ stringent, finde ich, aber so diese Cabernetisierung der Welt, dass man dem so ein bisschen was entgegensetzt, oder wie siehst du das?
Gut, das ist die Frage aller Fragen. Jetzt überleg dir einfach mal, wie viele von den Rebsorten es nicht geschafft haben, weil die Weine einfach auch scheiße waren. Also ich denke, das kann man nicht pauschal beantworten. Und er hat auch gar nicht so einen Hass, er findet es halt schade. Wir waren da in einem Weinberg, da war vorher Merlot, so 40 Jahre alte Merlot-Reben. Und die hat er umveredelt. Und dann hat er aber diese alten Seitendinger irgendwie dran gelassen und ich frage ihn, warum hast du das gemacht? Und sagt er so, ich wollte mich bei der Pflanze bedanken. Danke Merlot für die Arbeit, die du für uns getan hast, aber hier geht jetzt der neue Weg weiter. Und das fand ich so respektvoll auch,
ja, ja.
Dass es sagt so, ich bin dankbar für das, was ich hatte. Und von da aus mache ich jetzt weiter. Und die Pflanze, ich muss mal schauen, ob ich irgendwo noch ein Foto habe. Muss der nachher mal zeigen. Aber das war so ein bisschen weird und trotzdem cool.
Also ihr merkt, allein der Typ ist es wert, oder halt seine Philosophie und seine Art und Weise, wie er denkt, dass man den Wein einfach mal Beachtung schenkt. Und gut, die meisten oder viele, die den Podcast hören werden, die werden auch mit den Weinen zu tun haben, weil sie das natürlich auch im Paket bekommen. Die werden das wahrscheinlich auch verstehen, was da so ein bisschen dahinter steckt. Und ich kann es euch anderen auch echt nur empfehlen, weil man kriegt selten so ausdrucksstarke und so lebendige und tiefe Weine für das kleine Geld und das in einer ganz nachhaltigen Art und Weise. Also das ist schon echt richtig, richtig gut. So, jetzt haben wir eigentlich ordentlich was über Cosmic, über Spanien und Katalonien gelernt. Und ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Ich habe aber noch eine spezielle Frage an dich. Und die ist angelehnt an unseren Besuch vor, keine Ahnung, 4 Wochen war es in Berlin bei Willi und bei Curly von Terroir und Diletten. Und ich werde dir jetzt die gleiche Frage stellen, die du Willi gestellt hast. Was wünschst du dir für die nächsten 10 Jahre für die Weinwelt? Weil du hast sie nicht beantwortet, der Willi hat sie beantwortet. Ich bin sehr neugierig auf deine Antwort.
Eier. Ich wünsche mir Eier, dass man auch mal den Mut hat, eine Weinkarte zu machen, wo jetzt nicht Kosch und Rousseau und sonst was draufstehen muss. Auch hier für den Laden. Man wird weiterhin auch großes Zeug trinken können. Auf der Weinkarte in meiner Weinbar werden aber in Zukunft nur Sachen stehen, von denen noch nie jemand gehört hat. Und ich möchte den Leuten auch wieder ein bisschen die Eier beibringen, mal Neues zu probieren. Wenn ich Instagram-Stories sehe, wo jede Woche dieselbe Scheiße gesoffen wird, nur in einer kleinen Abwandlung, ich weiß nicht, das langweilt mich so tierisch. Und warum wünsche ich mir das? Ich bin ein sehr wissenshungriger Mensch und ich liebe es auch mal Input zu bekommen. Und gerade muss ich echt immer auch so weit weg von zu Hause, um Input zu bekommen. Das finde ich schade, weil ich tausche mich gern aus mit Menschen und ich lerne auch gern von anderen. Und das wünsche ich mir für die nächsten 10 Jahre, dass man einfach sich gegenseitig voranbringt und dass Deutschland als Kulturlandschaft vielleicht auch mal so ein Hotspot wird, wie es jetzt gerade Kopenhagen, Paris, Turin, Rom, was weiß ich was ist. Dass wir auch solche, so ein Innovationsmotor werden, was Kultur betrifft.
Ja, Deutschland ist in diesem Aspekt schon, was so das Meinungsbild über Wein betrifft, relativ monoton. Das ist in der Tat richtig und ich bin ja ab und zu mal dabei, wenn wir irgendwo hinfahren und uns mit anderen austauschen. Es ist schon sehr viel wert, wenn man wirklich mit anderen spricht in anderen Ländern und letztlich dann auch einfach noch eine komplett andere Perspektive dargestellt bekommt. Zu deinem Eier möchte ich noch Ehrlichkeit dazu hinzufügen, gerade mit sich selber und auch mit einer gewissen Selbstkritik ausgedrückt. Wenn ihr Weine trinkt, gerade wenn ihr teure Weine trinkt, wenn ihr Weine trinkt, die euch vom Sommelier als das krasseste und beste dargestellt werden, was es gibt, vor allem wenn es tolle Etiketten und tolle Namen sind, dann darf man das auch ruhig mal nicht gut finden und nicht irgendwie vor Einschüchterung vor einem Typ stehen, der hat wie ihr auch nur irgendwie mit Ach und Krach seinen Hauptschulabschluss geschafft und der weiß auch nicht mehr als ihr und am Ende muss es jedem schmecken. So, von daher, Marcel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Ausflug nach Ulm. Wir sitzen uns jetzt noch raus und trinken noch eine Flasche Wein, das überlasse ich ihm und euch entlasse ich auch ins Wochenende. Heute ist bei uns Freitag, viel Spaß beim Saufen, macht's gut, tschüss.